Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute mal wieder in der Standardbesetzung, nämlich mit der lieben Nina und mir, Don Felix. Servus Nina, wie geht's dir heute?
Mir geht's prima, vielen Dank. Ich bin heute schon wieder nach Dienst, also irgendwie wird das, glaube ich, so ein bisschen so eine Tradition, aber ich habe wieder gut Kaffee getrunken, von dem her alles tipptopp. Und bei
dir?
Oh,
ich erinnere mich an die letzte Folge, wo du genug Kaffee getrunken hast.
Don Felix, ich habe für dich zum Einstieg in unser heutiges Thema gleich mal eine ganz lockere Frage. Wo siehst du dich eigentlich in 5 Jahren?
Ah, Standardfrage, die man gerne hört.
Die beste Frage im Bewerbungsgespräch, gleich mal zum Anfang. Ja, gleich mal schön einsteigen.
Meine Kurzvariante ist, ich habe ein ähnliches Gespräch mit einem Oberarzt vor kurzem geführt, weil er sich nicht ganz sicher war, ob meine Lebensentscheidungen, ob er die so unterschreiben kann. Aber ich bin sehr glücklich in meiner jetzigen Position und werde das wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren auch noch bleiben. Das heißt, ich werde weiterhin in einer führenden Position in einer Notaufnahme zu 50% arbeiten und zu anderen 50% als Facharzt in einer unfallchirurgischen Abteilung. Und das heißt, da kriege ich das Beste aus beiden Welten mit und ich bin da eigentlich sehr zufrieden und ich kann mir auch das in fünf Jahren noch vorstellen.
Finde ich, ist eine sehr gute Antwort, auch authentisch. Und ich finde, es geht Ihnen auch nichts an, wie du so deine Karriere planst. Aber okay, vielleicht interessiert es ihn halt. Das wirkt jetzt fast, als hättest du in deinem Leben schon mal Bewerbungsgespräch geführt, das eine oder andere.
Ich habe es mal durchgezählt. Also ich habe schon mindestens 10 Bewerbungsgespräche geführt. Dabei waren mindestens 2, die ich als sehr interessant empfand von der Konstellation. Aber ja. Gleich mal Gegenfrage. Wer waren in deinen Bewerbungsgesprächen so anwesend? Also ein Chefarzt ist ja, sage ich mal, fast Standard, dass einer da ist.
Oder Chefärztin, gell?
Genau, oder eine Chefärztin. War bei dir jemand von der Personalabteilung da?
Meistens nicht. Also ich habe jetzt ein bisschen weniger Bewerbungsgespräche gehabt als du. Ich glaube, das ist auch in der Medizin, da ist man, weiß nicht, ob man das Wort verwöhnt benutzen könnte, aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Branchen ist es vielleicht etwas leichter, durch weniger Gespräche mehrere Stellenangebote zu bekommen. Und bei mir waren meistens entweder leitende Oberärzte oder Ärztinnen oder einfach Chefärztinnen und Ärzte anwesend. Eigentlich in der Regel nicht mehr als 1, 2 Personen von der Personalabteilung, tatsächlich noch nicht. Bei dir?
Also ich habe 2 Bewerbungsgespräche, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Eins war mein erstes und das andere war eins meiner letzten. Und beide hatten eine sehr interessante Konstellation. Also in meinem ersten Bewerbungsgespräch überhaupt war es so, dass der Chefarzt da war, ein Oberarzt und 2 Assistenzärzte.
Okay.
Und zwar jeder in seinem eigenen Zimmer und man hat die dann halt so sozusagen der Reihe nach durchgearbeitet. Und
spannend, okay.
Das hat natürlich einerseits die Option gehabt, dass man, also Chefarzt und Oberarzt, was man mit denen redet, ist natürlich klar. Aber es war auch interessant, mal mit den Assistenzärzten aus der Abteilung zu reden. Die waren dort, um zu sehen, ob ich ins Team passen würde. Also das fand ich von der damaligen Abteilungsleitung ganz cool gemacht. Ja. Und man hat aber auch gleich ein bisschen Einblick in die Teamdynamik bekommen. Das fand ich wirklich eine gute Konstellation und ich war im Verlauf auch selber mal an solchen Bewerbungsgesprächen als Befragender tätig. Mhm. Das fand ich ganz cool. Und eins meiner letzten Bewerbungsgespräche, die ich hatte, das war schon auf eine Oberarztstelle in einer anderen Notaufnahme, als in der ich jetzt arbeite. Und da waren zusätzlich zu den Chefärzten noch die Pflegedienstleitungen jeweils dabei.
Ah ja, das ist auch eine spannende Konstellation. Das schadet auch nicht, glaube ich. Ja.
Das ist das fand ich
ganz
super.
Interessant,
Weil letztendlich, man arbeitet natürlich auch eng mit der Pflege zusammen. Und da wurden dann auch explizit Fragen diesbezüglich gestellt. Also ich fand das ganz nice.
Finde ich auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, zu viele Personen sind vielleicht dann auch ein bisschen verwirrend. Oder nicht so zielführend dann. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht schadet, wenn mehr als eine Person anwesend ist von der anderen Seite, dass man einfach so ein bisschen ins Gespräch vielleicht kommt und es nicht nur so ein Frage-Antwort zwischen 2 Leuten ist, sondern man so ein bisschen, vielleicht mehrere Standpunkte auch mitkriegt. Das finde ich ganz förderlich eigentlich. Ja, das stimmt. Ich finde es ganz interessant, ich habe mich da ein bisschen belesen, wie lang eigentlich Mediziner und Medizinerinnen nach einer neuen Stelle suchen. Da geht es auch gerade so um den Berufseinstieg. Da habe ich auch Infos gefunden vom Deutschen Ärzteverlag zum Beispiel. Dann gibt bei praktischarzt.de gibt es ganz viele Infos. Wir packen euch das alles in die Shownotes, die Links, die wir auch für die Folge benutzt haben. Die Dauer, bis man, also von Beginn der Bewerbungsphase und über Bewerbungsgespräche, bis dann man wirklich erfolgreich einen Job findet, bei Ärztinnen und Ärzten ist im Schnitt 3 Monate. Ja, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Also ich glaube, da gibt es andere Branchen, vielleicht auch eher so kreativere Zweige, die dann deutlich länger suchen. Ich finde das eigentlich ganz okay. Ich muss auch sagen, bei mir war es ähnlich. Bei mir waren es vielleicht 4 Monate, wenn ich mich richtig erinnere, bis zu meinem ersten Job nach dem Studium. Und das war auch eher dem geschuldet, dass es erst dann eine Stelle gab an der Klinik, an die ich gehen wollte. Und da habe ich halt einfach dann ein paar Monate drauf gewartet. Und in der Regel erwarten Medizinerinnen und Mediziner, dass sie innerhalb also von 48 Stunden eine Eingangsbestätigung bekommen, dass die Bewerbungsunterlagen angekommen sind und dann, dass sie innerhalb von einer Woche eine Rückmeldung und eine Einladung zum Bewerbungsgespräch erwarten. Das immerhin 2/3 der Befragten vom Deutschen Ärzteverlag erwarten das. Also ich finde, da sieht man eigentlich schon, dass die meisten Ärztinnen und Ärzte da schon eher davon ausgehen, dass so eine Bewerbung, wenn die Unterlagen ankommen, auch eher dann positiv beantwortet wird, ja. Und dass es dann tatsächlich in häufigen Fällen auch zum Bewerbungsgespräch kommt, weil 2/3 ist jetzt nicht wenig, ja.
Man sieht auch, dass sich die Bewerbungssituation im Vergleich zu vielleicht vor 20 oder 15 Jahren geändert haben.
Ja.
Und wir als Arbeitnehmendes, vielleicht ein besseres Wort, ja, auch mit Erwartungshaltungen reingehen können und oft auch uns was aussuchen können. Also es ist jetzt nicht so, dass wir auf diesen einen Job angewiesen sind oft. Und das merkt man natürlich, ja, auch in dieser Ansage, dass Leute sagen, ja, ich erwarte da schon Rückmeldung nach einer besonderen Zeit. Ja.
Ja. Das finde ich auch ganz interessant. Und dann geht es für mich natürlich daran, oft bewirbt man sich ja auf Stellen, die ausgeschrieben sind. Da gibt es auch Zahlen dazu, dass jeweils 1/3 sucht über Klinikwebseiten, 1/3 über Online-Jobbörsen und 1/3 tatsächlich über Fachzeitschriften. Das betrifft jetzt vor allem die jüngeren Assistenten. Und wenn es dann Richtung Oberarzt, leitende Oberärztin oder Chefarzt, Chefärztin in die Richtung geht, dann vor allem über die Fachzeitschriften. Ja, das finde ich auch ganz interessant. Und uns geht es heute vor allem darum, was mache ich denn dann, wenn es jetzt wirklich die Einladung zum Bewerbungsgespräch gibt? Ja, wie gehe ich da vor? Wie bereite ich mich vor? Soll es jetzt im ersten Teil darum gehen? Dann auch, was wird oft gefragt im Gespräch? Und dann noch vielleicht auch ganz interessant, was wird gefragt, aber muss man gar nicht unbedingt zwingend beantworten in einem Bewerbungsgespräch. Da wollen wir euch heute so ein bisschen durchführen. Was findest du, Don Felix, ist wichtig in der Vorbereitung auf so ein Bewerbungsgespräch für eine ärztliche Stelle?
Also 2 typische Fragen, die man gefragt wird und die, das liest man auch überall, sind immer, was sind Ihre Stärken? Und dann kommt irgendwann als Follow-up-Frage, und was sind Ihre Schwächen? Und man sollte sich auf jeden Fall natürlich davor mit beiden befasst haben. Man sollte sich überlegen, was sind seine persönlichen Stärken, womit kann man glänzen. Man sollte sich überlegen, was sind meine Schwächen, und zwar ehrlich mit sich selber sein. Und dann kann man diese Schwächen aufteilen in Sachen, die Schwächen sind, die ich jetzt vielleicht nicht primär erwähnen will, und Schwächen, über die man ganz normal reden kann, weil das jetzt wahrscheinlich für den Selektionsprozess des Jobs nicht so relevant ist. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Teil von der Vorbereitung. Was ich bei solchen Sachen...
Finde ich gut. Ich finde auch, man darf jetzt nicht irgendwie sagen, boah, das ist total veraltet. Deswegen bin ich auch mit der Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren eingestiegen? Stärken und Schwächen, das ist schon ein zentraler Punkt. Ich meine, da sitzt einem jemand gegenüber, der kennt einen nicht. Und die Person möchte halt wirklich wissen, wie schätzt man sich selber ein? Da finde ich, mit diesen Fragen kann man unheimlich viel über sein Gegenüber rausfinden. Und um das geht's ja irgendwie. Du hast nicht so viel Zeit in so einem relativ doch kurzen Gespräch. Und so Assessment Center oder so sind jetzt nicht üblich in der Medizin. Von dem her, glaube ich, darf man da nicht die Augen verdrehen und sagen, boah, das ist voll altmodisch und Stärken und Schwächen, sondern diese Fragen können halt kommen. Ich glaube, da müssen wir ehrlich sein. Ganz viele, die uns da im Bewerbungsgespräch gegenüber sitzen, wenn wir uns wo bewerben, sind halt einfach auch oft Personen, die gern solche Fragen stellen. Und dann, glaube ich, muss man sich darauf vorbereiten. Und das ist immer besser, wenn man sich vorher schon ein bisschen eine Antwort zurechtlegt. Man ist vielleicht während des Gesprächs dann auch aufgeregt. Und ich finde das mega wichtig, dass man zumindest mal über die Frage nachgedacht hat, egal wie doof man sie findet. Und ich glaube, man kann da auch gute Antworten finden. Und was mir immer hilft, ist zum Beispiel, eine Schwäche kann ja auch was sein, an der man vielleicht gerade schon arbeitet. Also das ist für mich immer eigentlich das Interessanteste dann, wenn man sagt, okay, ich habe noch nicht so die Ultraschallkenntnisse, wenn ich mich jetzt irgendwo in der Inneren bewerbe, nach dem zweiten Jahr irgendwie auf eine andere Stelle bewerbe oder so. Aber ich mache jetzt im Sommer einen Kurs und deswegen kann ich das dann besser oder so. Also sowas finde ich immer interessanter und finde ich, zeigt auch viel zum Charakter von der Person oder von den Bewerbenden, als jetzt zu sagen, ja, ich will halt immer alles zu perfekt machen. Das ist dann für mich schon wieder so eine abgedroschene Floskel irgendwie.
Das ist eine exzellente Aussage zu diesen Schwächen. Also genau, was, woran man entweder arbeiten kann, kann man da erwähnen, oder halt was, was jetzt für diesen speziellen Job nicht das Wichtigste ist. Also
ja.
Das sind Optionen. Worauf, glaube ich, keiner mehr reinfällt, ist das, was du gerade gesagt hast, wo man dann irgendeinen Schmarrn sagt, der eigentlich keine Schwäche ist, sondern eigentlich eine Stärke, aber man verkauft es so wie zum Beispiel,
ja, genau.
Ja, also eine meiner Schwächen ist, dass ich zu empathisch bin und mich zu sehr um die Patienten,
ja, genau,
kümmere.
Ja.
Also das ist ein Schmarrn,
ja,
muss man sagen. Da
ach,
fällt
ich,
auch
dann,
wirklich
wenn,
keiner
wenn
mehr
mir
drauf
jetzt
ein.
gar keine Schwäche einfällt, weil ich so toll bin, dann würde ich halt nur irgendwas vielleicht sogar eher aus dem Privaten erzählen und halt sagen, weiß ich nicht, meine Halbmarathonzeit ist noch nicht da, wo ich sie gern hätte, weil das, glaube ich, ein Gespräch dann auch mal auflockert oder halt, weiß nicht, wenn man sich jetzt in die Position von so einem Chef oder einer Chefin reinversetzt, die hören ja auch ständig das Gleiche, ja, dass jeder will die gleiche Ausbildung haben, das ist, jeder will faire Arbeitsbedingungen und Work-Life-Balance, das ist klar und die meisten von uns sind motiviert und haben Bock auf den Job. Und ich glaube, das schadet nie, wenn man authentisch auftritt und dann irgendwo auch zu seinen Schwächen steht und die vielleicht dann einfach auch schon mit einer Aussicht auf Besserung mitbringt, die Schwächen.
Sehe ich
ja,
auch
das
so.
Find ich,
und
find
bei
ich
den
mega gut.
Stärken haben wir ja gerade schon gesagt, das ist
Ja.
wirklich wichtig, dass man sich selber mal damit befasst, was sind eigentlich meine Stärken und was
Ja.
sind meine Interessen. Und da finde ich sinnvoll, wenn man versucht, die jeweiligen vielleicht auch gleich mit einer Anekdote oder einem Fallbeispiel, nenne ich es jetzt mal, zu belegen,
ja,
wo man dann gleich ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Also nicht
ja,
zum Beispiel einfach nur sagen, ja gut, ich kann ganz gut Leute koordinieren, sondern man sagt halt dann, also in meiner letzten Arbeit habe ich regelmäßig Teamtrainings veranstaltet, oder man sagt, ich bin im Jugendbereich Jugendleiter in meinem Sportverein und kann deswegen gut mit vielen Menschen umgehen. Also das heißt, wenn man gleich einen Beleg für seine Aussage bringt, das ist, glaube ich, das Beste.
Ja, das finde ich auch gut. Und ich habe auch noch gelesen, dass man so die Gesprächszeit so 50-50 halten soll. Das habe ich jetzt selber so mir noch nie bewusst gemacht. Das kann man sich ja vielleicht einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich finde es auch unheimlich wichtig, dass man sein Gegenüber auch sprechen lässt, weil es ist ja nicht nur eine Position, dass der dir gegenüber, der zukünftige neue Arbeitgeber, dass der in einer stärkeren Position ist, sondern wie wir schon am Anfang gesagt haben, man kann sich manchmal auch unter den Stellenangeboten dann eine Stelle aussuchen. Und wenn man in dieser Position ist, dann kann man ja auch erstmal schauen, was können die mir denn anbieten. Ja, ich finde es auch wichtig, dass man nicht jetzt nur so sein eigenes Licht unter den Scheffel stellt und die ganze Zeit überlegt, oh, wie kann ich jetzt unbedingt die Gegenüberseite irgendwie von mir überzeugen, sondern auch, wie können wir vielleicht gemeinsam den größten Benefit für die Klinik, für die Praxis da generieren. Ja, wie kann ich dazu beitragen, dass das Team vorwärts kommt, sowas. Also ich glaube, da ist man dann schon viel produktiver und findet dann auch leichter Lösungen, warum man jetzt genau auf diese Stelle passt. Weil die Frage wird auch kommen, warum bewerben Sie sich hier oder warum sind Sie genau die richtige Person für diese Stelle? Und das sind Punkte, die muss man, finde ich, zwingend vor einem Gespräch sich mal durch den Kopf gehen lassen.
Das ist eine super Überleitung fast schon. Also wir haben jetzt schon gesagt, man soll sich seine Stärken überlegen, man soll über seine Schwächen sich ein bisschen Gedanken gemacht haben.
Ja.
Man soll sich über die Stelle, auf die man sich bewirbt, sowohl von seiner eigenen Person Gedanken machen, als auch über, was kann mir diese Stelle bieten. Und da schadet es nichts, wenn man schon Gegenfragen vorbereitet hat. Also wie du jetzt schon gerade gesagt hast, wie können wir gemeinsam die Arbeit optimieren oder wie kann man am besten zusammenarbeiten? Solche Gegenfragen sind natürlich fantastisch. Oder wenn man gefragt wurde, hey, was sind denn Ihre Stärken, dann listest du es ein paar auf und dann könntest du auch sagen, was für Charakteristiken erwarten Sie eigentlich? Was hätten Sie denn gerne für einen, der für Sie arbeitet?
Ja, für mich zählt da auch noch ein Punkt mit rein und da geht es ein bisschen in die Richtung Verhandlungstaktiken oder Verhandlungen. Man muss sich auch vor dem Gespräch selbst klar machen und sich aktiv mal hinsetzen, finde ich, und überlegen, was ist denn mein Minimales und was ist mein Maximales. Da gibt es auch so ein Konzept, das heißt Harvard-Konzept, das wurde 1981 entwickelt. Da packen wir euch auch die Quelle dazu in die Shownotes. Und zwar sagt dieses Konzept, dass man versuchen soll, den größten Nutzen für beide Seiten zu finden. Ja, dass man gemeinsam an einer Problemlösung arbeitet, um zu einer Win-Win Situation zu kommen. Und da geht es auch um Punkte wie, man soll in Interessen offen kommunizieren, man soll gemeinsam auch bestimmte Optionen entwickeln, im Idealfall schon vorm Gespräch selbst die Optionen für einen selber entwickeln. Und für mich ist da ein Beispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will die Stelle, aber ich will sie in Teilzeit und die ist in Teilzeit ausgeschrieben. Welche Teilzeitmodelle gibt es überhaupt? Ja, also sowas dann vorbereiten. Und dann gibt es da auch eine Abwandlung von diesem Harvard-Konzept und das ist das BATNR, B-A-T-N-R, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Und das bedeutet, wenn ich einen Kompromiss schließe, muss ich wissen, ist es für mich so das Minimum, was ich bereit bin anzunehmen, ja? Oder ist es für mich der Punkt, dass ich an dem Punkt aus der Verhandlung aussteige, weil dann ein Abbruch oder ein Ende der Verhandlungen für mich praktisch die bessere Lösung ist. Also ich sage, okay, ihr bietet es mir irgendwie nicht an, dass die Überstunden bezahlt werden, ja? Oder die werden ab 10 Stunden gekappt und alles andere arbeite ich dann gratis sozusagen, dann wäre das zum Beispiel ein Punkt, an dem man sagen kann, okay, dann ist das für mich nichts. Egal, wie viel wir jetzt noch verhandeln, da kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, das ist ein gutes Konzept, das kann man sich mal noch mal ein bisschen bei Interesse vertiefen, dass man einfach ein bisschen das Verhandeln sich vorher schon mal bewusst macht, wo würde ich mitgehen, was ist das Minimum, das ich akzeptiere und wo steige ich aus?
Das sollte man sich auf jeden Fall überlegen. Ich glaube, in der Realität ist es ja so, dass gerade so im Einsteiger-Level, sage ich jetzt mal, gibt es ja jetzt nicht so unendlich viel Verhandlungsspielraum. Da ist vieles tarifvertraglich geregelt an vielen Kliniken. Da kann man halt schauen, wie ist die Ist-Situation und ist die befriedigend oder nicht. Oft wird da jetzt, glaube ich, nicht so ganz viel auf individuelle Wünsche eingegangen. Wenn das bei einem von den Zuhörern anders ist, könnt ihr euch da gerne bei uns melden, was ihr da schon verhandeln habt können. Ich persönlich kenne das aus meinen Bewerbungsgesprächen eher nicht, dass da ganz viel Verhandlungsspielraum ist.
Das stimmt, man ist meistens schon gebunden, allein schon durch die Tarifverträge und Dienstmodelle und sowas. Aber ich glaube, man muss es sich einfach vorher einmal bewusst machen, was will ich überhaupt? Wie will ich arbeiten? Wie viel will ich arbeiten? Wie stelle ich mir das Arbeitsumfeld vor, wie viel will ich forschen, solche Punkte. Und da, finde ich, kann man sich dieses Minimum-Maximum-Prinzip ganz gut zu Hilfe nehmen.
Vollkommen. Es gehört einfach dazu, dass man weiß, was man will. Ich bin auch in meine letzten Bewerbungsgespräche reingegangen und habe ganz klar gesagt, also hier sind ein paar Sachen, die sind für mich halt einfach relevant, die muss ich weiter betreiben, wie zum Beispiel, ich will unbedingt weiterhin als Dozent im Notarztkurs arbeiten und das muss mir mein Arbeitgeber so ermöglichen, dass ich halt da frei habe. Und wenn man das klar äußert, dann hilft das natürlich schon viel.
Ja, und ich glaube, das betrifft auch gerade, wenn man sich nach ein paar Jahren dann weiter bewirbt. Ja, das ist jetzt vielleicht nichts für den Berufsstart tatsächlich. Ja,
genau.
Das stimmt.
Und wenn wir schon davon reden, wie man sich vorbereitet, also wir haben ja schon eine Folge zu den eigentlichen Bewerbungsunterlagen gemacht. Man sollte natürlich seine eigenen Bewerbungsunterlagen ausreichend gut kennen. Wenn man die dabei hat, ist es auch gut. Das hast du auch schon mal erwähnt, dass du das gerne machst. Genau.
Ja.
Und kann natürlich auch auf Fragen mit Zitaten aus seiner eigenen Bewerbung antworten. Das heißt, man kann nochmal anmerken, was für Zusatzweiterbildungen oder Kurse man gemacht hat oder Formulaturen, was weiß ich. Und da eben nochmal Fokus drauf setzen, was die eigentlich vielleicht schon gelesen haben könnten.
Ja, ich glaube, in manchen Fällen werden die Unterlagen auch eigentlich gar nicht gelesen.
Genau.
Deswegen umso besser, wenn man das vielleicht einmal kurz nochmal erwähnt, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, sich in der HNO bewirbt und schon PJ und Formulaturen in der HNO gemacht hat, dann kann man das schon erzählen. Ja, im Idealfall hat man das schon in dem Haus gemacht, in dem man sich dann bewirbt. Aber wenn man sich in eine andere Stadt zum Beispiel bewirbt, dann finde ich, sollte man das auf jeden Fall mal erzählen. Vor allem, wenn es wirkt, als hätte er gegenüber das vielleicht noch nicht gelesen, die Unterlagen. Das schadet auf keinen Fall. Und das kommt halt dann natürlich automatisch bei einer Frage wie, warum passen Sie zu der Stelle? Da komme ich jetzt gleich zum Punkt. Eine Frage, die kommen könnte beim Gespräch, ist, finde ich, vielleicht können wir jetzt auch übergehen zu, wie läuft das Gespräch ab oder wie geht das los? Wenn ich jetzt zum Beispiel total verunsicher bin, ich habe meine Doktorarbeit in der GYN gemacht und dann kommt eine Frage, ja, das passt jetzt ja überhaupt nicht, Sie bewerben sich jetzt in der HNO. Ich finde das erstmal überhaupt nicht schlimm, weil an sich ist erstmal schon mal gut, wenn man seine Doktorarbeit während dem Studium schon fertig gekriegt hat. Das schaffen ja viele auch nicht. Und wenn man das Kapitel schon mal abgehakt hat, finde ich nicht schlecht. Und das zeigt auch, dass man da strukturiert arbeiten kann. Und dann, finde ich, kann man den Fokus auch darauf lenken, dass man sagt, hey, das habe ich schon fertig, das habe ich geschafft. Ich kann eine Studie aufsetzen, ich kann wissenschaftlich arbeiten, ich kann mit Statistik umgehen, ich kann mich da selber organisieren oder halt den Fokus lenken auf, ja gut, ich habe halt damals GYN angefangen vor 3 Jahren in der Doktorarbeit, aber seit seitdem habe ich nur noch in der HNO formuliert und mein Herz schlägt für die HNO, ja, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie ein Problem darstellt während des Gesprächs. Da kann man sich vorher das bisschen vielleicht zurechtlegen, dass man nicht von sowas überrumpelt wird.
Apropos zurechtlegen, also ich glaube, es gibt genügend Bücher, wo man nachlesen kann, was es so üblicherweise für Fragen in Bewerbungsgesprächen gibt. Wir werden sicher ein paar auflisten jetzt, aber es schadet nicht, wenn man sich selber kurz überlegt, was könnten denn für Fallstricke passieren? Also was können für Fragen auftreten, die mir unangenehm sind und wie kann ich mich schon mal darauf vorbereiten, auf Antworten? Also das ist, ich will nicht sagen, dass das eine meiner großen Stärken ist, aber ich bin da wirklich mega analytisch, bevor ich in Bewerbungsgespräch reingehe. Beispiele wären zum Beispiel in meinem letzten Bewerbungsgespräch, da ging es um eine interdisziplinäre Oberarztposition und ich bin ja bekannterweise Unfallchirurg und da habe ich mir schon gedacht, naja, die werden ja garantiert irgendwie was dazu fragen, ob ich denn adäquat mit internistischen Patienten umgehen könne oder nicht. Und
ja, da völlig gerechtfertigte Frage, denke ich.
Frage. Und da habe ich einfach länger drüber nachgedacht, was wäre denn da eine adäquate Antwort, die ich natürlich auch belegen kann. Und ich habe für mich die Antwort rausgefunden. Ich habe gesagt, ja, passen Sie auf, ein akut medizinisch schwer erkrankter Patient, der vital instabil ist und stabilisiert gehört, den kann ich versorgen, weil ich habe 2 Jahre Intensiverfahrung und Notarzterfahrung und dieses und jenes. Und alles andere, was internistisch ankommt, habe ich genügend Zeit, entweder in einem Buch nachzulesen oder jemanden zu fragen, wenn ich selber nicht weiß. Und das ist tatsächlich als eine gute Antwort anerkannt worden und ich habe dann am Schluss den Job auch bekommen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil du hast dir Gedanken gemacht und du hast schon proaktiv eine Lösung für das Problem gefunden. Ja, dass wenn du was nicht weißt, dass du dich dann da schlau machen wirst in dem Thema und das finde ich ja eigentlich ganz gut. Ja, du bist halt nicht Internist, ja, du kannst halt nur dazulernen, also... Ja.
Genau so ist es. Und ich meine, die hätten wahrscheinlich dieselbe Frage einen Internisten gestellt mit der Frage, ja, was würden Sie denn machen, wenn jetzt hier ein Verletzter ankommt? Ja. Also wie versorgen Sie denn den? Ja. Und deswegen überlegt euch, was könnten sozusagen für Probleme in dieser Stelle auftreten. Oder ein anderes gutes Beispiel ist, ich habe ja eingangs gesagt, als du mich nach meinem 5-Jahres-Plan gefragt hast, ich arbeite ja an 2 Kliniken in Teilzeit. Und beide Kliniken wollten das nicht. Also beide Kliniken, an der einen habe ich Vollzeit gearbeitet und die andere Klinik hatte eine Vollzeitstelle ausgeschrieben. Das heißt, ich wusste schon, ich muss diese Teilzeitstelle verkaufen. Also ich muss denen erklären, wieso das besser ist, mich in Teilzeit anzustellen, anstatt mich nicht in Teilzeit anzustellen. Und gerade wenn man irgendwelche besonderen Arbeitszeitmodelle sich wünscht zum Beispiel, ist es schon gut, wenn man darüber nachdenkt, was haben die eigentlich davon, wenn wir das so machen? Weil am Ende des Tages, die suchen natürlich das Beste für sich selber und das dürfen sie auch. Und wenn man denen aber erklärt, wieso ist das gut für euch, wenn ihr mich nehmt, dann, glaube ich, kommt man schnell auf den grünen Zweig.
Ja, das finde ich auch super und da sieht man ja, dass doch ein bisschen Verhandlung möglich ist. Finde ich ganz spannend. Also und cool, dass es geklappt hat, umso besser. So, meine Frage wäre noch so ein bisschen zu den äußeren Umständen von so einem Gespräch. Sagst du Hände schütteln, ja oder nein, beim Bewerbungsgespräch?
Puh, also das hat sich ja, glaube ich, also Händeschütteln per se hat sich ja in der Gesellschaft in den letzten Jahren deutlich verändert.
Ja.
Ich merke, dass es jetzt gerade wieder so ein Comeback macht.
Ja, finde ich nämlich auch, ja.
Und also persönlich fand ich es eigentlich ganz angenehm ohne Händeschütteln. Ich merke aber, dass das hier bei uns in unserer Gesellschaft schon so ist, dass das oft ein vertrauensbauendes Zeichen ist.
Ja.
Und das heißt, wenn man jemanden das Händeschütteln verwehrt, das ist manchmal schon so ein bisschen so ein Problem. Das heißt, ich schüttel meistens mit und desinfiziere mir danach die Hände, wenn es Patienten sind. Wenn es jetzt ein Bewerbungsgespräch ist, würde ich es einfach mal machen, ja.
Ja, also ich glaube auch eher so in 9 von 10 Fällen, glaube ich, ist das Händeschütteln schon angebracht. Ich würde es schon eher machen. Aber ich glaube, ich bin auch eher tendenziell ein Händeschüttler. Also,
ich initiiere das Händeschütteln nicht.
Das Setting irgendwie passt, dann glaube ich, kann man es schon gut mitmachen. Aber klar, also bei Patienten mache ich immer vorher Hände desinfizieren, nachher und dann, aber die lieben das. Ich muss ganz ehrlich sein, so vor einer Aufklärung oder so, die mögen das so gern. Und auch egal welches Alter, welches Geschlecht, welche Situation, die mögen das einfach gern. Ich habe immer wieder jetzt die Erfahrung gemacht und ich finde auch in einem Bewerbungsgespräch kam es bisher zumindest immer gut an. Also es war jetzt nie, dass ich dachte, da hätte ich jetzt nicht die Hände schütteln sollen. Also vielleicht kann man es so andersrum aufrollen, weißt du?
Korrekt.
Bisher war jetzt nie jemand, der so gesagt hat, ja, okay, oder gleich weggegangen ist und Hände desinfiziert hat. Von dem her, glaube ich, macht man da nichts falsch, wenn man es macht. Und was ziehst du an zu einem Bewerbungsgespräch? Wie sollte man sich kleiden?
Das ist eine super Frage. Also ich würde es jetzt nicht übertreiben, aber man sollte sich schon einigermaßen schick anziehen. Dazu muss ich aber sagen, ich bin auch tatsächlich schon zu Bewerbungsgesprächen in, so wie du mich jetzt auf der Kamera siehst, gekommen. Also ich habe einen Hoodie angehabt und eine Jeans.
Top gestylt natürlich.
Das war in Rücksprache. Und zwar, die wollten irgendwie ganz dringend ein Bewerbungsgespräch mit mir haben und haben mir irgendwie ein Datum gesagt. Und ich habe gesagt, ja, ich komme, aber ich komme direkt aus der Nachtschicht und nur, dass sie wissen, ich komme dann halt nicht irgendwie speziell angezogen. Und die haben gesagt, okay, dann kommen sie lieber so, wie sie sind, aber kommen sie zum Bewerbungsgespräch. Ja. Das heißt, das gibt Situationen, da kommt man halt dann in seinen normalen Klamotten oder wenn man halt irgendwie jetzt ganz, wenn man nur als Beispiel, das ist mir auch schon passiert, man liefert seine Unterlagen ab und dann sagen die, ja, bleiben Sie doch gleich da, wir unterhalten uns kurz drüber.
Ja, aber das klingt jetzt für mich nach zwei Situationen, in denen das total okay ist. Ich glaube, wenn das jetzt eine Klinik oder Praxis ist, in der man noch nie war, vielleicht in einer anderen Stadt oder so, da macht man nichts falsch damit, wenn man sich einen Ticken schicker anzieht, als man jetzt vielleicht so an einem normalen Tag zur Arbeit gehen würde. Ich glaube, man muss es jetzt nicht übertreiben. Ich wäre jetzt auch nicht der Typ für, dass man da wirklich so abendgarderobemäßig kommt oder Krawatte oder sowas. Aber ich weiß schon, dass viele Leute da Wert drauf legen. Und ich finde auch ein Bewerbungsgespräch, das kann ja sein, dass man im Idealfall den Rest seiner Karriere dort verbringt. Das ist ja schon irgendwie auch ein wichtiger Anlass. Und ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen schick machen. Also ich finde das nicht schlecht.
Genau, also ich glaube, habe ich ja auch eingangs gesagt, eher schick. Und man muss halt schauen, wie man sich auch wohlfühlt. Das hilft
ja,
nichts.
Genau.
Also
absolut.
Ich muss dazu sagen, ich habe auch üblicherweise schon eine Krawatte angehabt. Und man muss halt sagen, okay, wenn mir jetzt eine Krawatte gar nicht passt und ich die ganze Zeit dann da am Hals rumnackeln muss oder so,
dann kann man
auch keine Krawatte anziehen und zieht dann mal halt ein Hemd und vielleicht irgendwie ein Sakko an. Aber unterm Strich schadet sich ja nicht, wenn man sich schicker anzieht. Und man, ehrlich gesagt, ich finde, man hat plötzlich eine ganz andere Haltung, wenn man irgendwie einen Anzug oder doch so ein Sakko anhat, als wenn man halt nur ein T-Shirt oder einen Pulli anhat.
Und wenn es eine finanzielle Sache ist, dass man sagt, boah, ich kann mir jetzt aber nicht irgendwas Neues kaufen oder so, dann halt vielleicht irgendwie gedeckte Farben, weil gerade beim ersten Job, man zieht vielleicht um, muss irgendeine Kaution zahlen oder so, das muss man einmal nochmal irgendwie bedenken. Ich finde, man muss jetzt nicht super viel Geld ausgeben, aber man kann sich ja irgendwie ordentlich anziehen, vielleicht eine dunklere Hose oder sowas und vielleicht jetzt nicht ein T-Shirt, sondern vielleicht ein Pulli-Hemd, irgendwas. Ja, aber ich möchte aber da nur einen Punkt ansprechen und zwar ist das Thema Hospitationen und das finde ich extrem wichtig. Das hat mir auch bei meiner Berufsentscheidung extrem geholfen, wenn man die Möglichkeit angeboten bekommt, dass man ein, zwei Tage zum Beispiel mitläuft im Haus, das würde ich unbedingt wahrnehmen. Also das finde ich mega gut.
Ich würde einen Schritt weitergehen. Ich fordere das immer ein. Ich sage bei jedem Bewerbungsgespräch, außer ich weiß sofort, da habe ich keinen Bock da zu arbeiten, sage ich, hey, also ich würde schon mal gerne einen Tag hier vorbeikommen und dann können wir uns gegenseitig kennenlernen. Dann kann ich sie noch weiter von meinen Fähigkeiten überzeugen und ich kann mir das Ganze mal anschauen. Da hast du vollkommen recht, weil letztendlich die können dir natürlich auch alles Mögliche erzählen und die Realität sieht dann vielleicht ganz anders aus, wenn du es dir mal einen Tag anschaust.
Voll. Und ich würde da gern kurz noch auf Hospitation eingehen. Das wird einem oft auch schon im Rahmen der Einladung zum Bewerbungsgespräch angeboten. Und ich finde es auch völlig okay, wenn man schon da dann fragt oder vielleicht einfach mal kurz anruft und fragt, ob das möglich ist, dass man das Gespräch mit so einer Hospitation verbindet. Das ist auch ganz oft möglich. Und was ich da ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich mit ganz offenen Augen da durch die Klinik oder die Praxis geht. Zum Beispiel, was für mich ganz wichtig war oder mir viel geholfen hat, ist, dass man sich die Leute anschaut, die vielleicht 3-4 Jahre weiter sind, die vielleicht so in der Mitte von der Facharztweiterbildung sind oder gerade so kurz vor Abschluss der Facharztweiterbildung. Schaut euch die genau an, wie gestresst sind die, wie glücklich sind die, redet mit denen, fragt denen wirklich Löcher im Bauch. Die haben wahrscheinlich nicht viel Zeit, aber ich glaube, wenn man sich vorher ein paar Fragen zurechtlegt, dann kann man da ganz viel rausfinden und sich dann wirklich ein tolles Bild von der Klinik machen und dann eben auch sowas fragen, was man jetzt vielleicht den Chef nicht fragt. Ja, zum Beispiel sowas wie, wie ist euer Dienstplan aufgebaut? Wann bekommt ihr immer den Dienstplan? Ja, und das im Idealfall kann man das schon vor einem Bewerbungsgespräch alles mal so abtasten und geht dann schon in das Gespräch vielleicht mit anderen Erwartungen auch rein.
Das finde ich wirklich ein super Tipp. Ganz toll, Nina. Ich würde gerne noch eine Anekdote aus einer meiner Vorstellungsgespräche ansprechen
dann
auch gleich noch auf das Problem darin gleich eingehen. Und zwar hatte ich mal ein Bewerbungsgespräch, da hat mich der Chefarzt wirklich fast schon ad absurdum über meine Familiensituation befragt. Also der
spannend.
Hat mich gefragt, wie viele Kinder habe ich, wer kümmert sich um die Kinder untertags, was ist denn, wenn meine Frau oder ich krank werden oder was ist, wenn die Kinder krank werden, wer kümmert sich dann und wer macht denn das alles? Und das war mir alles ziemlich unsympathisch, muss ich gleich dazu sagen. Ich habe da auch dann nicht gearbeitet, aber gleich vorweg, das sind ja eigentlich indiskrete Fragen, die einfach unzulässig sind. Und
ja, genau.
Jetzt bin ich das gefragt worden als Mann. Man kann sich vorstellen, wie derselbe Chefarzt vielleicht auch eine Frau gelöchert hätte und ob der dann nicht vielleicht gleich noch gefragt hätte, wie es denn mit der Schwangerschaft aussieht und so weiter. Und
ja.
Das heißt, ich würde mal kurz erklären, was nicht legitime Fragen sind bei so einem Bewerbungsgespräch.
Ja.
Und vielleicht können wir aber auch kurz drüber reden, wie man damit umgehen würde, wenn man sowas gefragt wird.
Ich finde das auch ganz wichtig, ja. Gerade wenn es vielleicht das erste Bewerbungsgespräch ist, man will ja auch nicht sich irgendwie die Stelle vergraulen oder, oh Gott, die nehmen mich jetzt dann nicht oder so. Es sind tatsächlich Fragen, die gesetzlich verboten sind. Schieß los.
Wichtig aber gleich vorweg, also das, ja. Eigentlich könnte man eine komplette Podcast-Folge damit füllen und vielleicht gleich noch einen Rechtsanwalt mitschalten. Also das ist jetzt nicht vielleicht ganz komplett. Und es gibt immer Ausnahmen, aber Fragen zur Person sind primär mal nicht legitim. Also Alter sollte man eigentlich nicht fragen dürfen, wobei, da muss man dazu sagen, im Lebenslauf steht ja meistens das Geburtsdatum drinnen, Herkunft, also
Ethnien.
Aber nicht
zwingend, ja, man muss es nicht mehr, eigentlich muss man es nicht mehr mit reinnehmen.
Ja, steht, glaube ich, bei vielen drin. Also ja. Alter sollte man, darf man offiziell nicht gefragt werden. Die Ethnie geht die Leute nichts an. Man darf eigentlich auch nicht zu seinen Finanzen oder Schulden beziehungsweise Vorstrafen oder Gefängnisaufenthalten befragt werden. Dann
Gott sei Dank.
Fragen
Glück
zur
gehabt.
Gesundheit oder über Behinderungen sind per se mal auch nicht ganz legitim. Genauso wie Fragen zur Familienplanung oder Familiensituation und zu guter Letzt Fragen zur Religion oder politischen Zugehörigkeit oder zu Weltanschauungen. Jetzt muss man dazu sagen, man kann bei fast jedem Ausnahmen nennen, nur so als Beispiel, also wenn man bei einem kirchlichen Träger arbeiten möchte, also in einem kirchlichen Krankenhaus, dann dürfen die sehr wohl fragen, welcher Religion man angehört. Genauso ist es zum Beispiel, wenn man sich auf eine Schwangerschaftsvertretungsstelle bewirbt, dann dürfen die auch fragen, ob man schwanger ist, weil letztendlich würde man ja dann diese Stelle nicht füllen können.
Ah, das wusste ich aber gar nicht. Das war mir nicht klar. Also das kann ich mir schwer vorstellen, aber okay, ja.
Und genauso ist es bei, wenn man explizit auf eine Stelle sich bewirbt, wo man dann seinen Job nicht ausüben kann. Die dürfen schon, also die dürfen nicht fragen, planen Sie demnächst Kinder zu haben? Aber die dürfen wohl fragen, sind Sie aktuell schwanger? Also sagen wir mal, wo es keine andere Option gibt, als wirklich die neu angestellte Person dann direkt gleich wieder aus der Arbeit rauszunehmen. Das heißt, das sind
aber
so
das, glaube ich, sind schon super seltene Ausnahmesituationen, weil in der Regel, man kann auch so viel machen mit Strahlenschutz und zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man arbeitet unter Durchleuchtung ganz viel oder so, das ist mittlerweile, glaube ich, so wenig limitierend. Also ich glaube, wenn man sich jetzt wirklich auf eine relativ normale Stelle bewirbt, dann ist es einfach komplett nicht okay, wenn man solche Fragen bekommt. Ja,
das also sehe ich zu 100% so.
Ich glaube, das sind schon wirkliche Ausnahmesituationen.
Wir reden ja jetzt auch gleich drüber, wie man mit solchen Fragen umgeht. Und da ist es davor wichtig, dass man sich einmal kurz damit auseinandergesetzt hat, was sind legitime und was sind nicht legitime Fragen.
Ja.
Also das heißt, wenn ihr schwanger in ein Bewerbungsgespräch reingeht, überlegt euch kurz, wie kann ich diesen Job vielleicht schwanger ausführen oder so. Nur damit ihr schon mal wisst, ist die Frage überhaupt legitim. Weil Fragen, die nicht legitim sind, seid ihr nicht verpflichtet, sie ehrlich zu beantworten.
Ja.
Und das habe ich tatsächlich bei diesem Bewerbungsgespräch auch gemacht. Also als der dann irgendwie gefragt hat, ja, was machen Sie denn, wenn Ihre Kinder krank sind? Dann habe ich einfach gelogen und gesagt, naja, also wir haben einen Haufen Leute, wir haben lauter Babysitter, die kümmern sich alle und meine Priorität sind sicher nicht meine Kinder, sondern die Arbeit.
Sehr perfekte Antwort.
So ein Schmarrn, also wenn meine Kinder krank sind, das dürfen jetzt auch alle zukünftigen Arbeitgeber hören, ja, dann kümmere ich mich auch um meine Kinder und meine jetzigen Chefs. Die
ausnahmsweise,
kennen das
wenn sie krank
auch.
Sind, dann, ja.
Genau, die beiden Chefs, die ich habe, die sind da auch natürlich unterstützend, aber also wenn man mal an so jemanden gerät, den darf man tatsächlich ohne weiteres anlügen. Das Wichtige an der Sache ist aber, dass man sich von der Frage nicht aus dem Konzept bringen lässt. Weil wenn man dann anfängt rumzustocken, dann ist die Reaktion, die man sozusagen bringt, ohne was gesagt zu haben, oft schon Antwort genug.
Ich will dich nicht unterbrechen, aber irgendwie schon. Und zwar, ich finde auch, mich macht das jetzt schon irgendwie ein bisschen wütend, dass einfach überhaupt solche Fragen gestellt werden und dann man auch noch irgendwie damit kämpfen muss, dass man dann nicht aus dem Konzept gebracht wird, weil es ist einfach nicht okay, dass sie gefragt werden. Und eigentlich müsste man dann sagen, bei so jemandem will ich gar nicht arbeiten, ja, dass der nicht
das
flexibel genug ist.
Also,
furchtbar. Da kriege ich so einen Puls. Ja, das finde ich ganz schlimm. Und, aber klar, man muss sich darauf vorbereiten, weil das Bittere ist, dass es kommen kann. Ja, okay. Ja,
also man muss unterscheiden. Ja.
Ich beruhige mich jetzt wieder.
Es gibt nicht legitime Fragen, die werden, glaube ich, nicht absichtlich gestellt. Also nicht alle wissen selber, was sie für Fragen stellen dürfen und was sie nicht stellen dürfen.
Ja,
und
stimmt.
Ich glaube, es gibt Sachen, die sind harmlos, aber nicht legitim und Sachen, die sind sozusagen boshaft. Ja. Diese Fragen, die ich gestellt worden bin, die sind sicher nicht akzeptabel gewesen und ich glaube, das wusste der auch. Aber ich meine, manchmal kommt es halt irgendwie auch zur Sprache, ja, keine Ahnung, wir zwei haben ein Bewerbungsgespräch und dann erzählst du mir irgendwas von deiner Freizeit und dann sage ich halt, ah ja, wie viele Kinder haben sie denn? Natürlich musst du da nicht drauf antworten, aber das kann ja schon irgendwie legitim sein. Und das heißt, das Erste, was man machen sollte, ist, wenn man irgendwas gefragt wird, wo man Zweifel hat, dass das legitim ist, einfach mal cool bleiben. Nicht gleich das Schlimmste vermuten, nicht gleich aggressiv werden, sondern einfach mal cool bleiben. Und dann kann man sich kurz überlegen, gebe ich jetzt eine Antwort, die in meinem Interesse ist, das heißt, lüge ich den an. Man kann natürlich immer eine Antwort verweigern. Dazu muss man aber wissen, das ist natürlich für mein Ziel, nämlich diesen Job zu bekommen, vielleicht nicht das Beste, wenn ich sage, sorry, da antworte ich jetzt nicht drauf. Das heißt, wenn, dann lieber eine Fehlerangabe machen. Oder man kann auch mal gegenfragen. Man kann auch fragen, ja, inwieweit ist denn das jetzt relevant? Oder weiß ich jetzt nicht, ob ich darüber reden will. Das ist vielleicht ein bisschen entspannender, wenn man fragt, wie relevant ist das jetzt für meinen jetzigen Job, ob ich jetzt 42 oder 39 Jahre alt bin. Nur so als Beispiel, falls sie dich nach deinem Alter fragen.
Ja, ich finde aber halt, es ist ein echt schlechter Start, wenn man sagt, man hat irgendwie ein Kind und eigentlich hat man aber drei und ist alleinerziehend und einen Monat später fängt man da an und dann ist man erstmal ein paar Wochen krank, weil das Kind oder eins von den drei Kindern krank ist oder jedes Kind hintereinander krank ist, was ja an sich okay ist, ja, wenn das Kind krank ist, muss sich halt jemand drum kümmern. Aber was ist denn das für ein Start in so einem Team, oder? Also spätestens dann kriegt der Chef ja mit, dass irgendwie da nicht ein Kind, sondern drei sind. Und das finde ich halt super schwierig, dass man da cool bleibt, weil ich finde beide Varianten schwierig. Wenn man sagt einerseits, okay, ich mache eine falsche Angabe, dann ist es halt in der Zukunft, wenn ich wirklich da trotzdem nur anfange, trotz solcher Fragen, trotzdem dann schwierig. Und wenn ich aber dann irgendwie die Frage abblocke, finde ich schwierig. Ich tendiere dann schon eher zur Wahrheit oder zur beinahe Wahrheit. Aber gut, zum Glück habe ich jetzt 7 Kinder, ja, also von dem her.
Also
ist eh schon wurscht,
Ich glaube, bei der Anzahl der Kindern ist es jetzt, ich weiß auch nicht, wie sehr einem da ein Strick draus gedreht wird.
Ja.
Aber was ich zum Beispiel ziemlich gut fand, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass das du warst, aber ich habe mich mal mit einer Kollegin unterhalten und da kam eben das Thema auf und die ist gefragt worden, ob sie plant, schwanger zu sein und wie viele Kinder sie denn plant zu haben. Und dann hat die den angeschaut und gesagt, ich kann gar keine Kinder bekommen, ich bin hysterektomiert.
Ja,
das war aber nicht so.
Schlecht.
Also, aber die
echt?
Hat ihn halt einfach,
okay.
Die hat einfach das Gespräch komplett, die hat gleich die Message gesendet, hey, das ist offensichtlich, geht sie das Thema nichts an, aber jetzt haben sie die Information selber schuld. Die war nicht hysterektomiert, das hat sie halt einfach gesagt. Und danach war sie halt irgendwann mal schwanger und dann war es halt so. Aber ich glaube,
da gibt es keine gute Antwort.
Legitim.
Und für mich hängt es einfach dann in die Richtung, das Gespräch wird dann eh nichts und die Stelle ist dann auch nicht die richtige, weil wenn man heutzutage nur solche Fragen stellen muss, dann stimmt irgendwas bei der Personalplanung halt auch nicht. Also da würde ich halt schon hellhörig werden, wenn irgendwie man das nicht stemmen kann, wenn dann eine Person mal ausfällt länger oder weiß ich nicht was. Also das finde ich schwierig. Aber ich glaube, das wird auch nicht einfacher. Deswegen, glaube ich, muss man sich einfach umso besser auf die Fragen vorbereiten und vielleicht dann einfach zumindest sowas sagen wie, man will keine Kinder oder man das Privatleben hat man komplett unter Kontrolle, wie du sagst, mit irgendwelchen Nannies oder so. Vielleicht dann sowas zurechtlegen, ja, was so ein bisschen so eine, weiß ich nicht, Notlüge ist.
Ja.
Aber ich finde es super heikel, solche Fragen überhaupt.
Genau, und am Ende des Tages ist es halt auch so, das sollte auch für uns ein Selektionskriterium sein, wenn man solche Fragen gestellt wird. Aber du und ich sind ganz grob in einer Location, wo man sich schon viel von Jobs aussuchen kann. Es gibt natürlich Regionen, da gibt es halt nur ein Krankenhaus oder zwei Krankenhäuser, gell?
Ja.
Da muss man auch damit umgehen, dass vielleicht in dem einen Krankenhaus, in dem man arbeiten könnte, komische Fragen gestellt werden. Und da muss man sich halt davor
das
überlegen,
stimmt.
ob man das akzeptiert oder nicht.
Unbedingt,
gut.
Ja, das stimmt.
Also, das heißt, wir haben jetzt schon einen Haufen möglicher Fragen angesprochen. Wir haben drüber geredet, wie man sich gut auf sowas vorbereitet. Sollen wir mal zwischendrin noch einmal unsere beliebte Kategorie Skalpell oder Spritze bedienen?
Sehr gerne. Und da habe ich heute für dich eine Frage mitgebracht. Du kannst jetzt daraus machen, was du willst. Das ist immer so unsere Entweder-Oder-Frage. Don Felix, Tattoo oder Piercing?
Also ich bin kein Freund von beiden. Also ich habe beides nicht persönlich. Anschauen tue ich mir lieber Tattoos an Leuten.
Ja, weil ich finde, wenn man es jetzt so Richtung Bewerbungsgespräch, erster Eindruck und so bringt, ich glaube einfach, dass immer noch viele einem da gegenüber sitzen beim Gespräch, die es nicht professionell finden. Das finde ich überhaupt nicht okay. Ja, weil das ist ja irgendwie eben seine Privatsache, wo man wieder beim Privatleben ist, was man nicht gefragt werden darf, aber was halt offensichtlich sichtbar ist. Ich glaube, es gibt ein bisschen Bewegung. Also ich habe auch viele Kolleginnen und Kollegen mit Tattoos oder mit Piercings. Und ich glaube, solange man die Hygieneregeln einhält, soll es auch okay sein. Und für mich ist das halt wieder so eine Art Red Flag, wenn der Arbeitgeber das irgendwie kommentiert oder einen deswegen nicht auswählt für die Stelle. Ich verstehe deine Antwort und ich würde aber sagen, es ist authentisch, wenn man es hat. Und wenn es, solange es von der Hygiene her passt, kann man es wahrscheinlich einfach mal drauf ankommen lassen.
Da bin ich vollkommen bei dir. So, Nina, haben wir noch irgendwelche Fragen, die mal häufig gefragt werden kann in so einem Bewerbungsgespräch, die wir noch nicht erwähnt haben?
Ich glaube, es ist einfach komplett keine Grenze gesetzt. Es gibt so viele potenzielle Fragen und ich habe mich da ein bisschen belesen und ich finde zum Beispiel bei praktischarzt.de, da gibt es einen ganz guten Fragebogen, die schlagen 30 Fragen vor, die man sich in Vorbereitung für ein Gespräch, so ein Bewerbungsgespräch mal durchschauen kann und durcharbeiten kann. Das würde ich euch auch verlinken. Das finde ich ist top zur Vorbereitung, weil man kann es in so einer Podcast-Folge gar nicht alles abdecken. Wir haben uns jetzt sehr bemüht, denke ich, so ein paar Stolpersteine hoffentlich auszuräumen. Was mir vielleicht so zum Abschluss nur wichtig ist, was passiert denn nach dem Bewerbungsgespräch, wenn man das geschafft hat und das, je nachdem, entweder man möchte den Job oder man möchte ihn nicht, wie geht man vor in beiden Fällen? Was sagst du?
Das Erste ist, ich persönlich bin der Meinung, man sollte nie direkt zusagen oder absagen.
Ja,
sondern
sehr gut.
Man möchte immer eine Bedenkzeit. Und deswegen war ich auch vorhin so begeistert, als du noch ein bisschen auf diese Hospitation eingegangen bist, weil da kaufe ich mir meistens meine Bedenkzeit. Ich sage halt nach dem Bewerbungsgespräch, hey, das war sehr interessant, danke Ihnen für die Zeit, darf mich jetzt mal auf die Hospitation freuen und danach können wir gerne nochmal drüber reden, wie wir denn beide zu diesem Job stehen. Und dadurch hat man einen Tag oder zwei Bedenkzeit Minimum und kann dann nach der Hospitation sich dazu äußern. Und dann sage ich meistens so Sachen wie, boah, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, hier zu arbeiten. Ich würde mich freuen, Ihr Team zu verstärken. Wollen Sie mir vielleicht dann nochmal Rückmeldung geben? Dann ist es so.
Ja, das finde ich eine tolle Lösung. Ich finde, grundsätzlich gehört sich, dass man professionell bleibt, ob man jetzt absagt oder zusagt. Und vielleicht auch, wenn man sich für eine andere Stelle entscheidet, dass man dann kurz Bescheid gibt. Was ich immer sehr positiv finde, ist, wenn man sich einfach sowieso nochmal meldet. Zum Beispiel, wenn man sich den Namen merkt von der Person, die einen durch die Hospitation geführt hat oder wenn es ein leitender Oberarzt war beim Bewerbungsgespräch dabei oder der Chef selber oder so, dass man einfach nochmal eine kurze E-Mail schreibt, sich dafür bedankt für die Zeit. Ja, das finde ich immer gut, dass man nochmal kurz im Gedächtnis ist. Und ich denke auch, wenn man, ich würde jetzt auch nicht direkt vor Ort zusagen. Also das muss okay sein, dass man erst in den nächsten Tagen zusagt. Und wenn man unbedingt die Stelle will und der Job einen total begeistert, dann kann man das ja schon mal so anteasern, ja, am Ende vom Bewerbungsgespräch, dass man sagt, ja, ich fand's super, mir hat's richtig gut gefallen und ich habe aber auch bei der Stelle, an der ich jetzt arbeite, dann trotzdem gesagt, ich melde mich morgen, ja, oder wenn man sich noch nicht ganz sicher ist oder noch irgendwas klären muss, dann kann man ja sagen, ich melde mich in 5 Tagen oder so. Ich finde es total okay, wenn man nicht sofort zusagt. Ja, außer es ist eh klar, man hat da PJ gemacht, es ist nur eine Formalität, es ist eigentlich gar kein echtes Gespräch, sondern eher so, ja, wann könntest du anfangen und so. Dann, glaube ich, kann man gleich zusagen. Ja, dann ist eh schon allen klar, wie das ausgehen wird. Und ansonsten würde ich mir da auch noch mal ein bisschen Bedenkzeit einfach nehmen. Das finde ich total okay. Was würdest du sagen, wann kann man mal nachfragen, wenn man keine Rückmeldung bekommt?
Ja, also was ich hasse, ist so geghostet werden in allen Bereichen des Lebens.
In allen Lebenslagen,
Ich finde, das ist leider sowas, was jetzt irgendwie zunimmt. Und das heißt, ich würde spätestens nach einer Woche bis zweimal nachhaken. Und also so eine E-Mail, wie du sie jetzt gerade angesprochen hast, wo man eh schon mal nochmal nachschreibt, das finde ich ganz gut. Und ansonsten kann man da auch anrufen. Man muss fairerweise sagen, es gibt natürlich auch Situationen, wo Leute irgendwie beschäftigt sind. Und vielleicht haben die ja 20 Bewerber gehabt und dann kann es sein, dass das denen vom Tisch fällt oder die vergessen was. Aber da würde ich spätestens nach 2 Wochen nachgehakt haben, ja.
Ja, würde ich auch sagen, so 7 bis 10 Tage oder so hätte ich jetzt für mich selber gesetzt und dann nochmal nachgefragt, vor allem wenn man den Job haben will, dann sollte man schon sich nochmal erkundigen auf alle Fälle. Ja gut,
genau.
Und jetzt sind wir am Ende vom Bewerbungsgespräch. Falls jemand von euch gerade in der Situation ist, dass er sich irgendwo neu bewirbt, dann drückt man die Daumen und wünscht mal ganz viel Erfolg. Ihr könnt uns ja auch gerne in die Kommentare schreiben oder auf Instagram, was ihr denkt und wie vielleicht eure Erfahrungen mit Bewerbungsgesprächen sind. Jetzt glaube ich, bleibt nur noch, dass wir noch Songs auf die Playlist packen.
Ja, ich würde versuchen, in 30 Sekunden oder weniger nochmal ganz kurz das Relevante zusammenzufassen. Also wir haben gesagt, wir wollen uns gut vorbereiten auf das Bewerbungsgespräch. Das bedeutet, unsere eigene Bewerbung vielleicht nochmal durchstudieren, unsere Stärken, Schwächen abarbeiten und vielleicht auch Beispiele dazu finden. Dann wollen wir Fragen vorbereiten, die wir an die mögliche Stelle haben und wichtig, uns eine Hospitation einfordern. Wir haben über die nicht legitimen Fragen geredet und wie man darauf eingeht. Insbesondere, dass man mal cool bleibt und vielleicht mit Gegenfragen antwortet. Ich denke, das sind die wichtigen Sachen. Aber wichtig immer, dass man gut vorbereitet in das Bewerbungsgespräch reingeht. Und ich habe zum Abschluss einen Playlist-Vorschlag. Der ist von The Offspring, ist schon ein bisschen älteres Lied. Why Don't You Get a Job?
Oh, schön. Ich habe auch einen Song mitgebracht und zwar habe ich ganz tief in der Indie-Rock-Kiste gekramt. Das wäre so ein Song, den würde ich mir so in der U-Bahn, im Auto, auf dem Fahrrad, auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch anhören, weil er einfach gute Laune macht und vielleicht so ein bisschen Mut mitgibt fürs Bewerbungsgespräch. Show Me the Light von Mystery Chats vom 2008er Album Serotonin. Und damit dann, Felix, haben wir, glaube ich, ganz schön viel über Bewerbungen gesprochen in den letzten Folgen, ne?
Absolut. Und ich glaube, das beendet auch unser Bewerbungsthema. Und ab den nächsten Folgen haben wir vielleicht wieder ein bisschen andere Themen. Und danke euch fürs Zuhören. Danke dir fürs Dabeisein, Nina. Bis demnächst.
Danke dir. Ciao.